Hallo, ich bin Klaus. Heute möchte ich euch sagen, warum ich das Leben liebe, trotz alles Beschwerlichen. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Gott wird im Buch der Weisheit als Freund des Lebens gepriesen. Man kann auch übersetzen, Liebhaber des Lebens. Gott ist also keineswegs dem Leben mit all seinen Schattenseiten abgeneigt. Unser Leben ist ihm kein Dorn im Auge, so dass ihm eigentlich unser Tod näher wäre als unser Leben. Im Gegenteil, Gott liebt unser Leben. Dieses Schriftbuch der Weisheit, auch Weisheit Salomos genannt, ist in der Zeit zwischen 80 und 30 vor Christus in der jüdischen Diaspora entstanden. In der Diaspora Ägyptens, wahrscheinlich in Alexandria, dem damaligen wissenschaftlichen Zentrum. Das Buch führt also nahe an die Geburt Jesu heran. In der katholischen Kirche gehört es zum Alten Testament, in der evangelischen zu den Apokryphenschriften. Diese Apokryphenschriften sind in der damaligen Weltsprache, dem Griechischen, verfasst. Sie stehen also nicht in der hebräischen Bibel. Die Reformatoren haben sie deutlich von den alttestamentlichen Schriften abgegrenzt. Martin Luther sagte über sie: Das sind Bücher, die nicht der Heiligen Schrift gleichgesetzt und dennoch nützlich und gut zu lesen sind. Freund des Lebens, Liebhaber des Lebens. Ich finde, das sind wunderbare Namen Gottes. Hält man sie sich vor Augen, so ist es schlagartig aus mit aller Lebens- und Leibfeindlichkeit. Wie sehr hat die Kirche sich verirrt mit ihrer Abwertung des Leiblichen und ihrer pessimistischen Sicht auf das Leben in dieser Welt, die ihr oft als bloßes Jammertal erschien. Der Schöpfer des Alls, bei dem die Quelle des Lebens ist, hat eine ganz andere Sicht auf das Leben. Er liebt es mit unendlicher Güte und Barmherzigkeit. Er liebt es weit mehr, als ich es liebe. Immer wieder preist die Bibel in den höchsten Tönen die Gnade Gottes, seine Treue zu dem von ihm erschaffenen Leben und seine Fürsorge für dieses Leben. Ich lese uns aus Psalm 36 einige Verse. Gott, bis an den Himmel reicht deine Gnade und deine Treue bis an die Wolken. Den Menschen und den Tieren hilfst du, Gott. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Im Schatten deiner Flügel bergen sich die Menschenkinder. Sie laben sich am Überfluss deines Hauses, also des Tempels, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Wenn ich das Leben wegen seiner Beschwernisse verzagt anschaue, dann schaut Gott es mit Liebe, mit großer Liebe, Treue und Hilfsbereitschaft an. Wenn ich mir schutzlos vorkomme, dann schafft Gott Möglichkeiten, mich unter seinen Flügeln zu bergen. Ein schönes Bild für das schützende Wesen Gottes. Und wenn es mir an so vielem zu fehlen scheint, dann fließen wie ein Strom unerwartet die Freuden des Lebens, an denen ich meinen Lebensdurst stillen kann. So hoffe ich jedenfalls. Wenn aber Gott das Leben so sehr liebt, dann legt es sich doch nahe, dass auch wir das Leben lieben. Dann müssen wir uns die Lebensfreude nicht rauben lassen von dem, was uns das Leben schwer macht. Wir lieben nicht das Schmerzliche, aber wir sehen und lieben trotz des Schmerzlichen das Gute, Schöne und Lebenswerte dieses Lebens. Wir sind nicht blind für den gnädigen, treuen und fürsorglich helfenden Gott. Im Licht Gottes, mit dem Blick auf ihn gerichtet und ihm vertrauend, erkennen wir dann auch das Licht, das diese Welt trotz ihrer Dunkelheiten durchzieht. Mir persönlich liegt es von Natur aus näher, die beschwerlichen und tödlichen Seiten des Lebens zu sehen. All das Lebensfeindliche, das mir den Blick auf das Liebenswerte des Lebens verstellt. Aber dieser einseitige Blick meines geistigen Auges macht freudlos. Echte Liebe zum Leben kehrt erst dann in meine Existenz ein, wenn ich im Geist Gottes das Liebenswerte erkenne. Das Neue Testament schreibt dem Geist Gottes lebensschaffende Kraft zu. Und so erkenne auch ich durch diesen Geist erst die Wahrheit, dass Gott ein Liebhaber des Lebens ist und dass dieses Leben es deshalb wert ist, auch von mir geliebt zu werden. Auch die Freunde des Todes, die es tatsächlich gibt, können mir dann diesen Sinn für das Liebenswerte und für die Lebensfreude nicht nehmen. Albert Camus sagte mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg einmal: Das Geheimnis Europas ist, das Leben wird nicht mehr geliebt. Ein schreckliches Wort, sicher zugespitzt, denn es gab auch in Europa im Zweiten Weltkrieg Menschen, die das Leben liebten. Doch kann man sich schon manchmal fragen, wie viel echte Liebe zum Leben, zum erfüllten, lebenswerten Leben für alle Geschöpfe es in Europa tatsächlich gibt. Es gibt immer wieder auch Beispiele der Liebe zum Tod. Im Spanischen Bürgerkrieg rief der faschistische General Franco aus: Viva la muerte! Es lebe der Tod! Und Mullah Omar sagte in Afghanistan: Eure jungen Leute lieben das Leben, unsere lieben den Tod. Ich möchte dem entgegnen: Mit Recht lieben unsere jungen Leute das Leben. Mit Recht feiern sie es. Mit Recht sehen sie ihrer Zukunft hoffnungsvoll entgegen. Was für ein Leben ist das, wenn schon in jungen Jahren der Tod als das Erstrebenswerte erscheint? Wenn das Leben nichts mehr wert ist, sondern das Nichtsein als einziger Wert und einziges Ziel noch bleibt? Christinnen und Christen setzen dieser Kultur des Todes eine Kultur des Lebens entgegen. Doch hat sich die Kultur des Todes vielfach unbemerkt breit gemacht, mitten unter uns. Wie alles Lebensfeindliche sich unsichtbar zu machen trachtet, verschleiert auch die Kultur des Todes ihr wahres Wesen und stellt sich als Kultur des Lebens dar. Es gibt ein tägliches Töten, vor dem man die Augen verschließt. Dabei geht es nicht nur um Krieg, sondern auch um Armut, um Unrecht, um Schwangerschaftsabbruch und um ökologischen Egoismus. All das tötet, und unsere Kultur will es nicht wahrnehmen. Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann spricht von einem sich ausbreitenden Gefühlsnihilismus. Wenn Nihilismus den Verlust aller letztgültigen Normen, Zwecke und Wünsche meint, dann ist Gefühlsnihilismus der Verlust aller wesentlichen Gefühle, also auch der Verlust des Mitgefühls. Daneben erkennt Moltmann einen ökologischen, nuklearen und sozialen Nihilismus, den Verlust der unser Verhalten bestimmenden Normen. Das sind Normen, von denen nicht nur geredet wird, sondern die unweigerlich dazu führen, dass wir ökologisch, sozial und nuklear verantwortlich handeln, weil wir wirklich das Leben lieben. Hinter dieser Entwicklung, in der die lebensbejahenden Normen, Zwecke und Wünsche abhanden gekommen sind, sieht Moltmann einen apokalyptischen Nihilismus heraufziehen. Vielleicht ein Nihilismus, der zwar viel von der Zukunft redet, aber im Grunde für die Zukunft des Lebens keine Hoffnung mehr hat. In dieser Hoffnungslosigkeit geht die Welt, wie von einem geheimen Fahrplan gesteuert, ihrem Ende entgegen. Und aus dieser Todeszukunft gibt es kein Entrinnen mehr. Ein solches Denken widerspricht der christlichen Lebenseinstellung zutiefst. Denn der christliche Glaube lebt von der Gewissheit, dass der Schöpfer seine Schöpfung nicht den Mächten des Todes überlässt. Weil Gott ein Freund, ein Liebhaber des Lebens ist, darum hoffen Christinnen und Christen beharrlich auf die Zukunft des Lebens, ohne diese Hoffnung jemals aufzugeben. Wir vertrauen auf das gnädige, treue und fürsorgliche Wirken Gottes in der Geschichte. Und wir misstrauen allen apokalyptischen Endzeitvisionen, die sich auf Prognosen und falsche Propheten berufen. So fördern wir eine Kultur des Lebens, die wir aller Kultur des Todes entgegenstellen. Die Kultur des Lebens folgt notwendig aus dem Glauben an den Gott, der die Quelle des Lebens und ein Freund des Lebens ist, und an den Leben schaffenden Geist Gottes. Diesem Schaffen nicht im Wege zu stehen, sondern es zu unterstützen, fühle ich mich aufgerufen. Denn Christinnen und Christen loben Gott nicht nur mit frommen Liedern und Gebeten, sondern auch mit ihrem Einsatz für das Leben. Sind sie doch getrieben vom göttlichen Geist des Lebens. Der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel, der in den Vernichtungslagern Auschwitz und Buchenwald den Holocaust überlebt hat, drückte den Zusammenhang zwischen Lob Gottes und Liebe zum Leben einmal so aus: Um Gott zu loben, muss man leben. Um zu leben, muss man das Leben lieben. Trotz allem. Ich liebe das Leben, trotz allem, weil Gott das Leben liebt, weil er es deshalb immer neu erschafft und bewahrt und weil ich an Gottes Liebe zum Leben teilnehmen möchte. Deshalb möchte ich mit meinem Einsatz, so gut ich es vermag, echte Lebensmöglichkeiten für alle Geschöpfe immer neu schaffen und bewahren. Vielleicht hast du ganz andere Gründe für die Liebe zum Leben. Gib gern einen Kommentar auf meiner Website christseinverstehen.de ab. Dort gibt's den Text mit allen biblischen Hinweisen auch zu lesen. Ansonsten sei gesegnet, bis bald!